So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ich bin heute, nein, wir sind, muss man ja eigentlich sagen, mitten in Charlottenburg, in dem schönen Charlottenburg in Berlin. Und es ist gefühlt 48 Grad heiß. Ich zerlaufe. Also der Sommer kam auf einmal zurück und man denkt, Wahnsinn. Und mein heutiger Gast, ach, ich liebe ihn. Das ist so ein toller Mensch, ein frischer, aufgeweckter, toller Schauspielkollege, der schon Ewigkeiten im deutschen Fernsehen, in der Filmlandschaft zu Hause ist. Aber jetzt rede ich schon wieder so viel. Ich sage einfach mal, herzlich willkommen, Raphael.
Vielen Dank für diese schöne Einleitung und Vorstellung. Ich kann das alles zurückgeben. Du, ich liebe dich auch. Ich kann mich noch erinnern, wir waren irgendwann mal bei der Stiftung, wo haben wir uns da getroffen? Wir waren bei einem Charity-Event. Und ach, da bist du mir ganz besonders aufgefallen. Da bin ich nach Hause gefahren und dachte so, was für ein toller Mensch. Mit echt? Dem möchte ich auch mal mehr machen, arbeiten. Vielleicht sogar im besten Fall. Das warst du.
Das, ja. Ich kriege echt Gänsehaut. Das könnt ihr jetzt natürlich nur hören, die Gänsehaut. Ach was, du hast ja gerade im Vorbereitungsgespräch, wenn man das sozusagen professionell angeht, gesagt, dass du tatsächlich auch mal so einen Workshop gemacht hast, sich vorzubereiten, so eine Art Presse. Und ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Also das würde ja quasi jetzt sein, dieser Workshop ging ja darum, dass man, hey, auch mal Fragen seinem Interviewpartner stellt und nicht nur sich selber befragen lässt.
Ja.
Das finde ich total schön. Was war denn das? Weißt du das noch?
Ich könnte es jetzt rausfinden. Das war da hinten an der HDK in der Nähe. Das war, was war das?
Ist ja toll. Das finde ich total, echt.
Ich muss das recherchieren, aber ist jetzt nicht gelogen. Das ist tatsächlich so. Da waren wir zusammen und haben uns auch seit Ewigkeiten nicht gesehen.
Ja.
Aber ich glaube, da sind wir das erste Mal zusammengekommen. Du hast eine unglaublich positive Aura gehabt zu der Zeit.
Jetzt nicht mehr.
Nein. Aber da muss irgendwas gewesen sein. Aha. Oder vielleicht war das auch die Veranstaltung, die so ein bisschen, manchmal bewirkt die ja bei uns, dass wir uns einfach auch, dass wir besonders gut drauf sind. Ich weiß es nicht. Das war, warte mal. Es kommt gleich. Es kommt vielleicht noch. Vielleicht kommt es im Gespräch. Dann sage ich Bescheid. Ja, dann haben wir noch dieses Casting zusammen gehabt. Ne? Wir waren zusammen auf einem Casting für eine Serie.
Ja.
Leider hast du es damals nicht bekommen. Glücklicherweise habe ich es bekommen. Ja. Und den Kollegen, den sie dann genommen haben, der war auch ganz toll. Ja. Aber damals war ich, im ersten Moment war ich ein bisschen enttäuscht, als ich gehört habe, du hast es nicht. Also du hast nicht die Zusage erhalten.
Aber es hat so einen Spaß gemacht mit dir. Und ich war so erleichtert, dich da zu sehen, weil ich war schon, wie man ja immer beim Casting auch ist, angespannt. Und dann dachte ich so, oh geil, er ist dabei, der Raphael. Das war wirklich toll. Es hat echt Spaß gemacht und es war toll.
Bist du ja, wir haben beide Obdachlose gespielt. Ne? Und als ich da ankam, dachte ich erst noch so, wer ist der Penner da vor der Tür? Und dann warst du das.
Das ist sehr gut. Ja. Sag mal, wir fangen mal vielleicht von vorne an. Du bist ja eigentlich auch mittlerweile so ein richtiger Berliner, oder? Du wohnst wie lange schon in dieser Stadt?
Seit 48 Jahren, ich bin hier geboren, mein Lieber.
Ja, ich weiß, warum ich das
frage. Ich bin richtiger Berliner.
Für mich bist du ja immer noch auch noch sowas Französisches. Du hast ja für mich, du bist ja der französische Berliner für mich. Also das ist ja eigentlich deine zweite Sprache, oder? Muttersprache, Französisch?
Genau, ist eigentlich die erste Sprache. Ich habe erst zuerst Französisch gesprochen, dann kam irgendwann mal Deutsch dazu mit 4 ungefähr. Es hieß, jetzt geht er erstmal auf eine deutsche Grundschule, wäre vielleicht ganz nett, auch so als Berliner in Deutschland lebend auch mal Deutsch zu lernen. Dann habe ich Deutsch gelernt und wie das dann halt so ist mit zweisprachigen Kindern, dann wollen sie erstmal die andere Sprache nicht mehr. Dann ging das immer hin und her und ab der 4. Klasse haben meine Eltern dann gesagt, so, jetzt gehst du wieder runter, jetzt geht's wieder auf eine französische Schule. Und daher war es schon, du hast recht, natürlich immer sehr französisch angehaucht. Trotzdem bin ich tief verwurzelt mit dieser Stadt und bin mit dieser Stadt auch durch viele verschiedene Perioden gegangen. So, also ich fühle mich trotzdem sehr als Berliner.
Das darfst du auch. Ich finde es total krass. Ja?
Wie ist es bei dir?
Ach so.
Ich habe mir vorgenommen, in dieser Folge mal ein bisschen was auch über dich zu erzählen. Ne? Mein Spruch am Anfang kommt nicht von irgendwo her. Ich finde, manchmal verrätst du zu wenig von dir selber. Bist du auch Berliner?
Ja, ich muss ja nochmal, bevor ich darauf antworte, finde ich, du hast dieses Intro sehr schön gestaltet, Raphael. Das war noch nie so. In den ganzen Folgen, die bis jetzt schon draußen im Äther sind, war das sozusagen die individuellste und schönste. Du hast sozusagen den Schuh mal zurückgespielt. Also vielen Dank dafür. Ja, ich bin auch Berliner. Ich bin hier geboren und einer der wenigen, die nicht zugezogen ist, sondern tatsächlich hier aufgewachsen ist. Deswegen ist es so schön, hier mal an einem Tisch zu sitzen mit einem Original-Berliner, der hier wirklich auch so lange, wie ich eigentlich auf dieser Welt bin, auch schon in dieser Stadt zu Hause
ist. Ja, irre. Man trifft nicht mehr so viele von uns.
Wahnsinn. Sag mal, aber du hast ja kennst du diese Stadt ja schon auch quasi vor dem Fall der Mauer. Wie waren das damals für dich in diesem West-Berlin?
Also wir sind sehr häufig nach Frankreich gefahren. Aha. Und dann habe ich natürlich starke Erinnerungen an diese Transitstrecke, aha, wenn man da in dieser Schlange stand und dann seinen Pass irgendwo auf so ein Laufband gelegt hat. Also es war so ein Rollband. Irgendwie dann irgendwann mal fuhr man mit dem Auto so langsam voran und hat immer gewartet, dass der Pass, der dann bei dem ersten Fopo, nannte man sie, glaube ich,
Volkspolizist, ja,
abgegeben wurde, dass er dann irgendwann mal an diesem Band an einem vorbeifährt nach vorne. Ne? Das ist so das, woran ich mich erinnere, diese Fahrt mit 100 km/h, was völlig ausreicht, aber diese Transitstrecken. Ansonsten ist man ja hier in seiner Enklave gewesen. Wir als Westberliner, kann man jetzt da trotzdem noch sagen, haben ja alle Vorzüge genießen können, die man so haben kann in der westlichen Welt. Ab und zu war man auch mal in Ostberlin, aber das war immer ein bisschen seltsam, hatte ich das Gefühl. Also da habe ich jetzt nicht so die allerbesten Erinnerungen dran. Ich kann mich auch noch dran erinnern, wie es war, als die Mauer gefallen ist. Ja. Haben mich meine Eltern geweckt damals oder ich lag schon im Bett, haben gesagt, du musst aufstehen, hier ist irgendwas passiert.
Ach.
Und weil du es gerade auch gesagt hast, ich war im französischen Gymnasium, die Schule war sehr streng,
ja,
und hat uns damals zum Mauerfall nicht erlaubt, an die Mauer zu gehen, wo eigentlich alle das Gefühl hatten, so bei einem historisch so relevanten,
ja,
Ereignis müssen wir doch dahin. Wir müssen, ja, uns das angucken gehen am Folgetag. Ne?
Definitiv, ja.
Am Abend selbst saßen wir erstmal vorm Fernseher und haben mit offenem Mund bestaunt, was da passiert ist. Und ja, ich bin damals eben, ich habe auch geschwänzt. Es gab dann, keine Ahnung, irgendwie einen Eintrag oder so. Es wurde nicht ganz so schlimm geahndet wie sonst. Aber ja, das war schon aufregend von der Sache her. Ist aber allerdings jetzt für mich auch schon ganz schön lange her, wie für uns alle. Ich meine, es hat sich ja nicht verändert von der Zeit. Aber ich habe dann lange in Potsdam gearbeitet und habe mich immer wieder darüber gewundert, dass doch ein starker Vergleich immer zwischen Osten und Westen und kommst du, bist du Ossi, bist du Wessi.
Ja.
Das ist irgendwie für mich nie wirklich relevant gewesen. Also mir ist das eigentlich relativ egal. Ich meine, man kann jetzt vielleicht gewisse Tendenzen erkennen, wenn man jetzt eher in den Osten fährt als im Westen, so wie die Leute drauf sind, wie sie politisch orientiert sind manchmal. Das ist natürlich dann auch viel daran gebunden, ländlich oder nicht ländlich. Aber ansonsten ist mir das echt...
Ach, Entschuldigung, ich muss nur noch...
Alles gut, ich mache die Pause. Schnuppe, ob Ost oder West.
So, immer mit Profis arbeiten, siehst du? Sehr gut. Gut. Spannend, ja. Interessant. Also hast du denn das Gefühl, dass die Stadt sich quasi, vor allen Dingen der Westteil, den wir doch besser kennen als den Ostteil, sehr stark verändert hat? Also zum vor dem Fall der Mauer und jetzt? Und wenn es sich stark verändert hat für dich, was ist denn, was nimmst du da mit? Was hat sich zum Beispiel auch ins Positive gewandt?
Ich stelle kurz eine Rückfrage noch.
Ja.
Wo bist du denn in der Zeit gewesen seit dem Mauerfall in Berlin? Wo kannst du dich situieren? Bist du viel umgezogen oder war es ein bestimmter Bezirk oder Kiez?
Ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich auch für diese schönen vorbereiteten Fragen bedanken. Ja, tatsächlich bin ich im Westteil ganz viel umgezogen. Meine Mutter war, es hat mich immer ein bisschen gerettet. Ich war jetzt nicht der beste Schüler. Und so gerade in der Grundschule.
Merkt man gar nicht.
Ja, ich bin jetzt auch vorbereitet. Ja, ich war ein bisschen faul, muss ich sagen. Und ich bin aber immer dann umgezogen, wenn es kurz um die Versetzung ging, sodass ich quasi dann wieder neu starten konnte in der neuen Schule. Deswegen hat mich irgendwie das gerettet, diese Umzüge. War nicht immer ganz einfach, weil ich bin in Lichterfelde aufgewachsen und fand, Lichterfelde war so mein kleines Einod vom quasi Steglitzer U-Bahnhof, quasi da, wo das Schlossparktheater ist, dann hoch den Weg bis zum Spucki, das war so ein Westberliner Schwimmbad, da war so eine Poststation, das war so meine Hut und alles andere war eigentlich, kannte ich gar nicht aus Berlin, also klar kannte ich das, aber mehr gab es halt nicht und als ich dann nach 9 Jahren wegzog, war das für mich der Weltuntergang, das war so meine Welt hat sich, ich bin dann nach Reinickendorf, Heiligensee, glaube ich, das war wirklich weit weg. Und da, ja, war es ganz anders. Aber ich wollte doch, das ist doch ein Podcast für dich, Mensch.
Sind ja alles Randbezirke, ne?
Ja,
also interessant. Naja, ich habe auch immer wieder gewechselt. Also jetzt zu der Schulzeit noch bin ich im Tiergarten zur Schule gegangen, bin im Wilmersdorf aufgewachsen. Also auch, würde ich jetzt mal sagen, recht behütet, ne? Später dann ein bisschen überall gewohnt. Ich habe in die eine oder andere Folge bei dir reingehört. Ich habe auch mal gehört, dass jemand auch in 36 gewohnt hat. Ich auch kurz, furchtbar. Also wenn man dann irgendwie so morgens aus dem Haus geht und sieht, wie sich eine Mutter selber einen Druck setzt und dann dem Kind, das sind Bilder, die sich einprägen und das ist so auch sowas, wo ich sagen würde, so naja, das ist ein Teil von Berlin, der vielleicht auch zu der eigenen Erziehung oder zu dem eigenen Weltbild natürlich zuträgt oder was macht mit einem, aber Berlin hat halt auch nicht nur schöne Gesichter. Und ich finde, es ist schon wichtig, dass man irgendwann mal so seinen Kiez findet, in dem man sich auch wohlfühlt. Mhm. Und ich finde auch, wenn man so von außen, oft wird ja gesagt, der Berliner ist ja so schnodderig und so unfreundlich. Es schallt auch immer wieder so zurück, wie man auch auf die Leute zugeht. Das können wir beide, die uns jetzt so mit glänzenden Augen ins Gesicht gucken, natürlich auch bestätigen. Ne? Mhm. Also wenn man so positiv auf Menschen zugeht, dann kommt das oft auch zurück. Und deswegen würde ich das gar nicht auf alle Berliner übertragen wollen. Es ist immer so gewesen, dass wenn ich irgendwo länger gewohnt habe, irgendwie auch mir meinen Kiez gestalten konnte, dann bin ich einfach zu dem Kiosk gegangen, den ich gerne mochte, wo ich wusste, das ist eine nette Person, die da hinterm Tresen sitzt. Und also so, mein Berlin war sehr unterschiedlich. Ich glaube, was sich am meisten verändert hat, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, musst du kurz überlegen, bin, glaube ich, ich selber. Man entwickelt sich ja dann weiter in dieser Stadt. Und die Stadt, natürlich ist da auch einiges passiert. Wir haben eingangs jetzt, da war das Aufnahmegerät noch aus, ja auch über Mieten gesprochen und all das. Ist natürlich, es gibt Entwicklungen, die kann man nicht leugnen, die sich erschwerend zeigen jetzt in Berlin. Wenn man als Außenstehender sagt, ich möchte nach Berlin, ja, dann such erstmal 3 Jahre eine Wohnung oder hab halt viel Geld in der Tasche. Mhm. Anders geht's nicht. Ansonsten muss ich sagen, war schon immer das Kulturangebot groß. Das ist einfach so. Ich bin früher schon regelmäßiger Theatergänger gewesen. Ich stand mit 14 schon, hatte ich so ein Abonnement bei der Volksbühne, glaube ich, heißt die Freie Volksbühne. Ne? Und habe mir dann schon immer ein Hemd angezogen und stand meistens als einziger Junge dann irgendwie neben den ganzen älteren Damen und Herren, die dann abends ins Theater gegangen sind. Das habe ich damals schon immer total genossen. Gemocht. Ich glaube, das hat sich nicht so wahnsinnig verändert. Man hat einfach immer noch sehr, sehr viele Möglichkeiten hier. Ich lebe ja zusammen mit einer Frau, die nicht aus Berlin ist. Das erzähle ich kurz, weil es einen Zusammenhang hat. Die kommt aus Nordrhein-Westfalen und hat mir in den letzten Jahren schon immer wieder gesagt, sie ist nicht so ganz happy mit Berlin.
Naja.
Und ich habe mir natürlich an der Stelle überlegt, wie könnte ich es einfach schöner gestalten? Was könnte man denn anders machen, dass sie das vielleicht anders empfindet auch? Ja. Dass sie nicht sagt, wir müssen jetzt wieder zurück aufs Land und vielleicht an einen Ort, an dem ich mich wiederum nicht so wohl fühle. Und ich komme immer wieder dahin zurück, dass man Berlin so viel zu bieten hat, so viel Vielfalt. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber man muss sie halt auch nutzen.
Ja.
Auch wenn ich dich heute zu mir eingeladen habe, versuchen wir einfach jetzt oft auch auszugehen und einfach die Möglichkeiten, die uns diese Stadt bietet, die so vielfältig sind, zu nutzen, damit sie einfach sich hier in Berlin auch wohler fühlt und sagt irgendwann mal, Berlin ist auch meine Heimat. Wenn sie jetzt von der Heimat redet, dann redet sie immer von Nordrhein-Westfalen.
Aber was für ein Plädoyer für diese Stadt, Mensch. Das reichen wir ein beim Touristen. Senator, der muss sich dafür engagieren. Das war toll. Ich finde das auch, gehen wir nach Hamburg oder München, da hast du eine schöne Innenstadt. Also die ist wirklich schön. Ich liebe die Münchner Innenstadt da. Ich finde Hamburg total toll. Aber eigentlich macht es ja Berlin aus, dass du hier so viele Innenstädte hast. Du hast, ne, Spandau ist so ein eigenes Ding. Dann hast du Mitte als eigenes Ding. Also ich meine, Alexanderplatz ist so ein, was ich eigentlich nicht so schön finde, weil es für mich unnahbar ist, der Alex. Aber dann gehst du, weiß ich, in Kreuzberg über die Bergmannstraße. Ist ja auch ein eigener Kiez. So, das ist total toll. Und ich finde diese Vielschichtigkeit so klasse an dieser Stadt.
Also nicht als Kiez. Das ist so dieses, ne, es ist gar nicht der Bezirk. Nee. Ich habe dich vorhin nach Bezirken gefragt, aber eigentlich muss man ja sagen, innerhalb der Bezirke hast du auch nochmal Kieze, die ganz unterschiedlich sind. Wenn du hier 2 Straßen nach links gehst, ist es ganz anders als 2 Straßen nach rechts.
Und dafür liebe ich Charlottenburg.
Total. Weil
das auch hier, selbst dieser kleine Bezirk lebt so viel. Also du hast hier die tollen Wochenmärkte, ne, dann aber auch wieder so auch so ein bisschen ranzige Straßenzüge, aber auch diese alten.
Das ist da, wo ihr wohnt, oder?
Ja, aber auch diese schönen alten Kneipen. Weißt du, was ich so krass finde, wenn ich nach Prenzlberg, Friedrichshain oder Mitte gehe, hast du natürlich auch alte, schöne Kneipen. Das würde ich gar nicht bestreiten. Aber du hast auch viel, sagen wir mal, weg. Also diese alten Clubs, die da teilweise waren, sind ja gentrifiziert, wegrationalisiert worden. Das ist aber teilweise in Charlottenburg noch erhalten. Diese alte Witwe Bolte oder wie sie alten, die Zwiebelfisch oder was das alles ist. Das sind ja so alte, eingesessene, der Diener. So alte, die gibt es ja seit 30, 40, 50, 60 Jahren, diese Kneipen. Das ist unglaublich.
Das stimmt, ja. Es ist schön, dass es die noch gibt. Ich nutze sie, ehrlich gesagt, selten.
Nee, ich auch nicht, aber
Ich bin letztens mal zu einem Interview eingeladen worden in dem Zwiebelfisch und dann habe ich mir den Laden kurz vorher angeguckt, habe gesehen, es ist halt nur, ist eigentlich nur lokal, wird halt Bier getrunken und dadurch, dass ich jetzt selber keinen Alkohol trinke, war das für mich so, ich habe auch das Gefühl gehabt, so passt vielleicht nicht so ganz zu meiner Person. Ist trotzdem schön, dass sich bestimmte alte Läden oder Geschäfte oder auch Lokale erhalten. Das gibt es hier noch, ne? Auch hier, es gibt so eine Antiquitätenmeile, die hält sich halbwegs wacker. Mhm. So, jedes Jahr gibt es einen Laden weniger, aber die paar, die laufen noch. Ne? Das ist, gehört irgendwie auch zu diesem Stadtbild. Und ich bin froh, ach, das muss ich noch an dieser Stelle sagen, ja. Ich bin froh, wenn da jetzt nicht noch eine Shisha-Bar reinkommt oder noch ein Wettbüro, weil das haben wir. Genau, oder Barbershop, das haben wir hier in Charlottenburg leider ein bisschen zu viel. Und da würde ich auch, wenn wir das als Plädoyer einreichen, ja, reicht das doch bitte mit ein an die Leute, die das darüber entscheiden können, vielleicht mal eine Genehmigung weniger für irgendwie noch einen Wettshop oder das ist, weil das verstehe ich gar nicht. Ich meine, wir reden über Geldwäsche und was weiß ich, was da alles betrieben wird. Mm. Und die Läden sind teilweise leer. Man merkt auch so, hey, damit bereichert ihr die Umgebung nicht wirklich.
Null, ja.
Also gibt auch Dinge, an denen man vielleicht ein bisschen rummäkeln kann. Ja, muss man jetzt nicht machen. Aber ich nutze mal die Gelegenheit, wenn wir schon was einreichen.
Voll. Dann, muss man. Ich finde ja bei allem, ist ja das Schöne. Das ist ja auch Leben. Also ich finde, die Stadt ist so vielfältig und bei Vielfältigkeiten gibt es ja auch Dinge, die vielleicht nicht so schön sind. Also das muss man ja auch mal erwähnen. Aber ich glaube auch, dass diese Stadt ganz viel Potenzial hat. Man,
was würdest du per Gratis rationalisieren?
Ja, ich meine, ich will jetzt nicht den Barbershops, die machen ja auch teilweise tolle Sachen. Nur ich finde, weißt du, für mich sehen die immer aus wie Soldaten, so, weil so ein Rasierer dann weg. Und ich finde halt noch so Friseursalons oder richtige Friseure, die gibt es ja kaum noch. Also man muss da wirklich hingucken, die gibt es auch noch, aber die gibt es immer weniger.
Also komplett ausgebucht.
Ja.
Alle Friseure, die es noch gibt,
die sind alle ausgebucht,
kriegst keinen Termin mehr.
Und das finde ich so schade. Also ich finde nichts. Oh, jetzt hört man mal, das ist die typische Berliner Feuerwehrserie.
Ja, das ist die Suarez-Wache hier um die Ecke.
Ach, guck mal.
Die begleitet uns hier auch. Also wir waren ja viel unterwegs in der Natur. Also was Berlin leider auch ausmacht, sind die Sirenen. Man merkt gleich, okay, wir sind in einer Großstadt.
Und die Gerüche.
Stimmt.
In jeder Ecke. Jetzt haben wir aber so viel über Berlin gesprochen. Ich mache mal eine geschickte Überleitung. Mhm. Für mich ist mal Berlin so, ich bin gerne weg. Und wenn ich weg bin, dann vermisse ich Berlin tatsächlich. So wie, ich habe noch einen Koffer hier. Du bist ja auch ein, also ich sage immer, wenn ich über dich spreche, du bist so ein World Citizen. Du bist irgendwie überall, kann ich dich nach Hause schicken und du fühlst dich da wohl. Du warst und bist viel mit einem Caravan unterwegs, mit deiner Familie. Das ist ja total spannend. Wie kam das dazu und warum? Und arbeitest du dann aus dem Caravan heraus? Wie finanzierst du dich da in dem Moment?
Genau, also
3 Fragen auf einmal.
Es ist ein Wohnmobil. Caravan sind die Dinger, die du hinten anhängst. Das ist ein Wohnmobil, also ein Kastenwagen, relativ kompakt. Und wir können überall zu Hause sein. Der Trick ist aber auch, wir haben ja unser eigenes Zuhause dabei. Das heißt, wir reisen als Familie in diesem Wohnmobil und du richtest dir das natürlich dann so ein, dass du es einfach bequem hast. Kathi sagt immer so, ich liebe das, wenn wir nachts oder abends zusammen in unserer Höhle hinten liegen.
Wow.
Man hat einfach alles dabei und es ist eine total schöne Erfahrung, mit halt so wenig auszukommen.
Ja.
Ich meine, ihr seid hier reingekommen in die Wohnung, keiner sieht das jetzt hier zum Glück, du wirst ja später auch in eine Richtung fotografieren, wo man die ganzen Kisten nicht sieht, aber hier stehen überall Sachen rum.
Was?
Es ist viel zu viel Zeug da im Flur, in dem Zimmer, ich habe die Tür zugemacht, damit ihr es nicht seht, aber es ist viel zu viel Zeug, das braucht man alles gar nicht.
Das ist so schön gemacht, das hat übrigens, ihr werdet das leider nicht sehen, aber die Küche ist mitten im Wohnzimmer und die ist handgemacht, die Fliesen, die da liegen, diese Küchenplatten sind selbst gemacht, die hast du selber gebaut. Also ich meine, Hut ab, wirklich, das ist wunderschön. Also ich würde hier gerne mal sitzen zum Essen und dir zugucken.
Ja, du bist eingeladen. Zusammen mit Alma, ihr kommt irgendwann mal zum Essen.
Das,
die Einladung steht
sehr
an
gerne.
Dieser Stelle, haben wir es festgehalten. Ja, nee, aber das ist so, man kommt mit wahnsinnig wenig aus. Das heißt, wir sind jetzt viel gereist die letzten Jahre, seit unsere Tochter eigentlich auf der Welt ist. Also die ist jetzt 5, sind wir immer gereist und haben versucht, immer so viel wie möglich unterwegs zu sein, eben auch in der Zeit, wo ich dann nicht gedreht habe.
Mhm.
Und jetzt zuletzt eben haben wir uns mal ein komplettes Sabbatical genommen, also ein Jahr durch Europa mit dem Van. Und
wo wart ihr überall?
Also wir haben, glaube ich, in Europa schon 12 Länder bereist, manche davon mehrfach, natürlich häufig auch Frankreich, weil es so meine zweite Heimat ist.
Ja.
Aber wir haben den Norden gemacht mit Dänemark, Schweden, Holland, Deutschland will ich nicht ganz ausnehmen, Frankreich, Spanien, Portugal. Wir haben die ganzen Kanarischen Inseln gemacht.
Wow.
Wir sind große Fans von Inseln. Das heißt, überall, wo wir langfahren, sind wir meistens an der Küste anzufinden und gucken an der Küste auch immer, gibt es Inseln, auf die man übersetzen kann. Also immer jeweils das Land, auch viele Insel der Länder. Italien, Österreich, Schweiz. Im Osten waren wir noch nicht so viel unterwegs. Wir hatten eigentlich vor, jetzt im letzten Jahr die Balkanroute noch zu machen, aber haben uns dann aus klimatischen Gründen eigentlich anders entschieden, haben wir uns gesagt, nee, also bevor wir jetzt den Winter in Griechenland verbringen, wo es dann doch auch mal ein bisschen kühler werden kann, klingt jetzt vermessen. Ich weiß, ihr wart alle im grauen Berlin oder Umgebung, ist natürlich fies, aber da waren die Kanaren die beste Entscheidung. Ja. Das ist dann wirklich schon, einfach super angenehme Temperaturen im Winter. Das war toll, war eine aufregende Zeit und dafür haben wir das Wohnmobil auch gekauft.
Und setzt ihr dann quasi mit der Fähre über und eurem Wohnmobil und dann geht's?
Ja, genau. Wir waren so dumm, dass wir, also wir haben die Reise zum Ziel gemacht. Ne? Also man fährt ja auch immer gemacht. Das ist ja nicht, dass man irgendwie sagt, so ich muss 2500 Kilometer in einem Tag runterreißen, so, sondern dann fährst du halt langsamer mit Kind sowieso. Das ist auch, das Tempo lernt man dann, wenn man irgendwie ein Kind hat, dann anders zu reisen. Jeder, der selber welche hat und reist mit dem Fahrzeug, wird das wissen, was ich meine. Und dann in dem Fall sind wir wirklich alle mit der Fähre übergesetzt, 2 Tage, 2 Nächte, ohne Kabine. Kabine verdoppelt den Preis, also ich muss auch ein bisschen gucken, so manchmal mit dem Geld. Heißt, wir haben halt dann 2 Nächte uns dann so eingerichtet, haben wir halt alles mitgenommen, was wir so haben, Matratze und na, so Zeug, haben uns dann da irgendwo in die Gänge gelegt. Ja, und dann sind wir aber wirklich fast ein halbes Jahr auf den Kanaren gewesen und haben dann da von Insel zu Insel Inselhopping gemacht und haben uns alles angeguckt. Jede Insel ist für sich einfach ganz eigen und es ist wirklich anders, so zu reisen und ein Land zu erkunden, als wenn du mit dem Flieger irgendwo hinfährst. Und selbst wenn du dir sagst, du nimmst dir vor Ort nochmal ein Auto, dann fährt man einmal um die Insel rum, guckt sich hier vielleicht den Strand an und da nochmal irgendeine Sehenswürdigkeit. Aber so ein dort eine Zeit lang zu leben und auch mit dem Van natürlich zu leben, ist eine ganz eigene Erfahrung und man taucht ganz anders in diesen Ort ab. Ja. Also kriegt auch ein ganz anderes Gefühl für Menschen und Natur und Umgebung.
Wie kam das? Also war das schon immer so ein Traum von euch, dass ihr das machen wolltet? Oder
Also, bist du schon mal mit dem Wohnmobil verreist?
Nee, tatsächlich noch nicht.
Okay, ist interessant. Es gibt ja viele, die sagen so, Gott, Camping, das geht gar nicht. Weil manchmal haben sie die Erfahrung gemacht, als Kind mit den Eltern mussten sie mal campen gehen, die sagen da so, nie wieder, ich brauche ein 5-Sterne-Hotel und Buffet
war
und so.
War ich,
Und wer, ich muss mal irgendwie die Toilette anfassen oder abwaschen im Urlaub, das möchte ich nicht. Man muss auch dazu sagen, es ist halt kein Urlaub, es ist Reisen. Reisen ist in dem Fall natürlich auch sehr anstrengend, weil du hast jeden Tag Arbeit damit. Also es ist jetzt nicht, weil viele sagen, wie kannst du dir das denn erlauben, die ganze Zeit Urlaub? Nein, wir haben unterwegs auch gearbeitet. Das war ja auch ein Teil deiner Frage. Ich habe schon remote auch gearbeitet, teilweise als Sprecher oder ich habe geschrieben oder ich habe unterschiedliche Sachen gemacht. Zweimal bin ich auch zurückgereist, habe hier Auftritte gehabt in Deutschland. Heißt, ich bin dann auch nicht zu faul, mal zu sagen, ich steig meinen Flieger oder wie auch immer, komm dann mal zurück. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, warte mal, der kommt gleich wieder.
Finanzierung und wie war das dann schon immer ein Riesentraum von euch?
Der Traum. Also wir sind zusammen mit dem Wohnmobil schon auch vor der Geburt unseres Kindes verreist, aber der Gedanke kam so richtig erst danach auf, dass ich gesagt habe, so weißt du, komm, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen, wir mieten nicht mehr, ich kaufe jetzt was. Beziehungsweise eigentlich wollte ich selber ausbauen, du hast es ja gerade schon angesprochen, ich habe ja hier die Wohnung auch komplett gemacht und
Talent.
Talent weiß ich, ja, ich habe ein gewisses Talent in der Richtung, ich habe auch ein bisschen was Handwerkliches gelernt, daher kommt das wahrscheinlich
toll,
auch. Aber also der Gedanke war eigentlich, den Van selber auszubauen. Das hat mir damals meine Partnerin nicht erlaubt, weil wir hier 2 Jahre auf einer Baustelle gelebt haben und sie wirklich die Nase voll hat und gesagt hat, also, du fängst jetzt auch noch an mit dem Fahrzeug das zu machen. Also kauf da bitte was von der Stange, dann kannst du dich daran immer noch austoben. Das habe ich auch gemacht. Ich habe das dann so gestaltet, dass es autark ist, so mit Solar und so Zeugs. Ne? Also das war auch schon vom Aufwand her nicht wenig. Trotzdem so, der Möbelbau war halt schon drin. Was aber jetzt für diesen Reisemodus, wie wir ihn haben, nicht ausreicht. Also da musst du schon einiges verändern, damit das funktioniert. Und dann bist du halt unabhängig. Ne? Weil wir jetzt auch nicht beim Reisen von Campingplatz zu Campingplatz fahren, sondern eigentlich immer freistehen. Dann musst du anders dich aufstellen.
Ach, wie toll. Stark. Und das macht ihr wahrscheinlich zukünftig auch immer mal wieder.
Ja, also bei uns winkt die Schulzeit. Nächstes Jahr geht es für unsere Tochter in die Schule. Das heißt, dann endet das so ein bisschen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Also so als Urlaubscamper sehe ich mich noch nicht so richtig. Wir müssen mal gucken, ob es da Möglichkeiten gibt. Es gibt so Möglichkeiten in Deutschland, wenn man auf einer Schule ist, die da ein bisschen offener für ist, kann man mit dem einen oder anderen Schulleiter der vielleicht ein bisschen Montessori angehaucht ist oder so, dann auch reden und sagen, wir nehmen das Kind gerne mal 2 Monate raus, wenn es geht. Der muss es dann halt im Senat verkaufen, sowas ist möglich. Dann würden wir wahrscheinlich immer noch reisen, aber natürlich nicht mehr in diesem Ausmaße.
Mhm. Und sag mal, du bist ja, hast ja so viele Länder beschrieben, wo ihr schon wart. Gab es irgendwas, was... Ich habe ja vorhin schon anfangs gesagt, dass ich finde, ja, Menschen sind überall irgendwie gleich. Ist dir was aufgefallen auf den Ländern? Also wir sind ja in Europa und ich glaube ja so an diesen Gedanken Europa. Ich finde diese Idee von Europa total schön und jetzt habt ihr ja auch relativ viel bereist. Ist euch da was in diese Richtung aufgefallen? Wie sind euch die Menschen begegnet auf euren Fahrten? Weil ihr seid ja schon in dieses Land jeweils eingetaucht, wie du ja eben gerade beschrieben hast. Ihr seid da nicht nur als Urlaub am Robinson-Club, sondern ihr seid ja richtig vielleicht auch mit den Menschen in Kontakt gekommen, oder?
Das ist eine sehr interessante Frage. Da würde ich eigentlich auch wieder dasselbe sagen wie vorhin. Es kommt ein Stück weit so zurück, wie man es von sich abgibt. Mhm. Als Reisender habe ich immer gesagt, wir versuchen, die Länder so zu wertschätzen und zu würdigen und auch so ihnen zu begegnen, wie wir uns das wünschen würden, wenn jemand hierher kommt.
Ach toll.
Hm. Das ist ja das, was man auch immer wieder hört, dass Leute sagen so, ja, dann tun die das und das hier in diesem Land. Diese ganzen Sachen ist ja auch verständlich. Man möchte natürlich, dass man sich irgendwie auch anpasst, wenn man in ein fremdes Land geht, dann ist das eigentlich auch so das, was einem so im besten Fall auch mitgegeben wurde in Vergangenheit und so verhalten wir uns natürlich auch. Und wenn man sich irgendwo an einem fremden Ort auch so verhält, wie es von einem erwartet wird oder ich sag mal mit Respekt umgeht, mit dem Platz, den man vorfindet und nicht in, jetzt ich muss als Camper sprechen beziehungsweise als Vanlifer, ne, so an jeden Ort kackt und dann da sein Klopapier liegen lässt und so, sorry, wenn ich das jetzt sage.
Absolut, ist richtig,
ich mag dem einen oder anderen jetzt ein bisschen versauern, aber dann wird es auch gewürdigt. Also wir sammeln durchaus auch mal ein bisschen Müll ein, wenn wir irgendwo ankommen.
Toll.
Und das ist, ich glaube, dann wird man auch sehr herzlich empfangen und dann ist man auch willkommen in dem Land. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt nicht sage, ich breche jetzt in jeden Pflanzenkübel, weil ich einen Eimer Sangria getrunken habe, dann wird es auch gewertschätzt. Und ich glaube, das ist überall gleich. Ne? Und es ist auch was, wo ich so denke, naja, bevor man so verallgemeinert, jetzt auch so in Deutschland oder in Berlin, schau erst mal, ne? Weil jeder ist anders und jeder geht anders mit der Situation um und man kann nicht pauschal sagen jetzt, dass wenn Leute zu Besuch sind, dass sie sich alle auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Nein, die einen so, die anderen so. Und so haben wir uns aber auch immer verhalten im Ausland. Wenn es dann hieß, okay, man darf dort nicht freistehen, die Korsen mögen nicht, dass man freisteht, die schmeißen einem die Fenster ein, weil sie nicht wollen, dass man sich irgendwo in die Natur stellt, dann machen wir es halt auch nicht. Mhm. Ne? Es geht nicht darum, das ist dann kein Wettkampf zu sagen, oh, ich habe aber doch freigestanden auf Korsika. Nein, ey, warum? Muss ja nicht sein. Mhm. Kostet ein Campingplatz 10 Euro, dann machen wir es halt mal anders, dann fahren wir halt auf den Campingplatz und zahlen die 10 Euro und genießen abends die warme Dusche. Und so haben wir eigentlich auch immer sehr positive Erfahrungen gehabt mit unseren Reiseländern, weil wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten haben. Und wenn dann mal die Behörden kamen oder die Polizei, weil es Nebensaison war und vielleicht auch ein Ort war, wo sie gesagt haben, es wird geduldet, das ist aber eigentlich nicht erlaubt, dann merken die aber, hey, der verhält sich aber auch entsprechend. Mhm. Der macht jetzt hier nicht die Markise raus und stellt seinen Grill hin und so, ne, und installiert sich häuslich, wird nicht zum Dauercamper, sondern weiß schon, wie es funktioniert mit dem Freistehen. Also parken ist okay, leben und campen in dem Sinne nicht.
Ich finde es total schön, auch wieder ein Plädoyer für, naja, ich finde, wir haben ja jetzt auch gerade, ich will jetzt gar nicht so politisch werden, aber es geht ja gerade viel auch und die ganze Welt ist ja so ein bisschen aus den Fugen, hat man das Gefühl.
Stimmt.
Und egal in welche Richtung, hier sind es die Wahlen, in Amerika sind es die Wahlen, 2 greise Männer treten an und der eine greiser als der andere, aber lange Rede und es findet sich scheinbar kein anderer, was auch verrückt ist für eine der größten Demokratien der Welt, aber verrückt. Das nur am Nebensatz geschuldet. Ich finde nur so schön, dass du, und das ist so meine Philosophie, dass man wenn du offen und ehrlich und mit den Menschen umgehst und respektvoll, dann wirst du eigentlich auch überall, vielleicht mit wenigen Ausnahmen, aber auch positiv empfangen und mit offenen Armen auch begrüßt. Und so sehe ich das auch. Ich finde, wenn ich wo Gast bin, dann versuche ich mich den Örtlichkeiten anzupassen, je nachdem. Ich finde, anpassen ist immer so ein komisches Wort, aber es stimmt irgendwo, weil ich, klar, wenn ich gehe auch in eine Moschee, wenn es heißt, ich soll meine Knie verhüllen oder die Frau darf da nur mit dem Kopf durch rein, dann mache ich das, ist doch klar.
Genau so,
Das finde ich eigentlich sehr schön. Sag mal, aber Raphael, jetzt, das ist ja Wahnsinn, ich habe jetzt richtig Lust zu reisen, am liebsten mit euch zusammen, mit euch dann irgendwo zu sitzen, den Grill rauszuholen und ein Tofu-Würstchen zu essen. oder auf was anderes. Jetzt wollte ich auch noch mal kurz zu dir, weil du bist ja auch so umtriebig, du bist ein toller Schauspieler, du sprichst. Gibt es was, wo, ich habe ja Lauten hören, du spielst vielleicht wieder Theater? Im Herbst in Berlin.
Also erstmal vielen Dank, dass du mich überhaupt in diese illustre Runde einlädst. Ja, weil ich habe ja ein bisschen in deine Folgen reingehört und reingeguckt und habe gesehen, ja, das sind ja alles totale Größen in der Theaterwelt. Also eigentlich, ich hier als Fernseh, Kaspar würde ich jetzt nicht sagen, aber als Fernsehgesicht so, bin ja gar nicht so, also doch, oder?
Ja, er ist ja erstmal so Tickt Berlin, also du bist ja nun auch ein Teil von dieser Stadt.
Ja.
Und dann finde ich ja, also ich finde, du bist eine interessante Persönlichkeit und ich finde, naja, also ich finde es immer so negativ bewertend, Fernsehen, du hast ja auch tolle Sachen gedreht und als Schauspieler gearbeitet und ob das jetzt Fernsehen oder Film ist mir eigentlich egal, ich meine, dein Gesicht ist eines für mich bekanntesten deutschsprachigen Gesichter, die ich kenne. Und du hast ja, und das machst du ja auch nicht seit gestern, sondern schon seit über 20 Jahren mindestens oder fast 30.
Und Gott, noch länger. Ich habe als Kind, ich hatte früher so eine Kinderagentur. Warst du in sowas auch?
Ja, bei Karin Müller Grunewald.
Ah, okay. Ich war bei der anderen. Ich war bei.
Aber kennst du die noch?
Ja, klar. Ich war bei der Frau Rohrbeck, Annelie Rohrbeck.
Sagt ja, die sagt was? Mir auch noch was, ja.
Also auch so eine Kinderagentur. Aber dann, irgendwann mal haben wir, also ich musste irgendwann mal mit 12 entscheiden, mache ich weiter oder nicht, weil die Schule gesagt hat, so kannst du gerne machen, Hauptrollen, super, finden wir toll, aber da musst du bei uns ein Jahr wiederholen. Und da fehlte mir die Systematik von dir, dass ich gesagt habe, so ja komm, ich mache das und wechsle dann schnell den Bezirk und die Schule. Das hat nicht funktioniert, da habe ich dann gesagt, okay, nee, dann priorisiere ich die Schule. Okay, aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nö, alles gut. Ist ja wie bei mir mit meinem Umzug. Das hat mich dann immer vor der Versetzungsgefahr gerettet. Nee, ich wollte kurz nochmal zu dir zu sprechen kommen. Also mal abgesehen davon, dass man ja vielleicht hoffen kann, dich im Herbst bei dem einen oder anderen Stück zu sehen.
Nenn es ruhig beim Namen. Das, glaube ich, darfst du. Also, es ist doch so geheim, ne?
Nö,
also,
ist gar nicht geheim. Nee,
also, man könnte ja meinen, vielleicht kommt man auf die Idee, wenn wir hier gerade zusammensitzen, was du da machst im Herbst, ne? Und wo.
Der Jedermann, du meinst den Jedermann.
Vielleicht könnte man auf die Idee kommen, dass es darum geht.
Na, ich hätte dich so gerne dabei und jetzt habe ich das einfach mal hier aufgenommen und kann dich damit erpressen. Nein, ich hätte dich sehr gerne dabei.
Der Druck steigt.
Finde es ganz toll. Vielleicht hat ja der ein oder die andere die Möglichkeit, dich dann auch live da zu sehen im Oktober beim Jedermann. Die Informationen folgen dann. Aber du drehst ja auch noch fleißig und bist jetzt wieder sozusagen nach einem Jahr, kann man gut sagen, warst du unterwegs. Du bist jetzt wieder hier und ich hatte immer das Gefühl, du bist nie wirklich weg, was ja toll ist, wahrscheinlich auch durch deinen Social-Media-Auftritt. Du bist ja da sehr präsent, was, glaube ich, ganz gut ist. Gibt es denn Sachen, die du jetzt schon verraten darfst, worauf man sich freuen darf, kann, soll, dich wieder zu sehen?
Ja, also wie so oft, das ist so blöd, dass man immer dieselben Sachen sagen muss. Ich darf darüber noch nicht reden. So. Ich habe jetzt einen Piloten gedreht, da kann man noch gar nichts sagen. Ne? Mhm. Da steht überall in dicken Lettern, wenn du was verrätst, dann schneid mir den Kopf ab. Und da kann ich auch noch gar nicht viel sagen, weil die Entscheidung fällt erst gern Ende des Jahres. Das wäre sowas, was nächstes Jahr erst gedreht werden würde.
Toll.
Und dann bin ich jetzt noch in einem Casting-Prozess drin für eine andere Geschichte und ich drehe jetzt fürs ZDF Herzkino wieder was. Das ist ein bisschen so, ehrlich gesagt, ist komisch, ne? Ich habe so bestimmte Sachen, wo ich immer dachte, so da werde ich irgendwann mal hinkommen. Seltsamerweise werde ich da nicht so viel besetzt in der Richtung. Ist nicht so schlimm, aber offenbar sieht man mich eher in anderen Rollen, als ich es manchmal sehe. Und daher, ich bin, das eine ist jetzt wieder Herzkino. In der nächsten Woche bin ich da fürs ZDF wieder tätig. Ich bin auch sehr dankbar. Das ZDF war mir gegenüber auch immer sehr treu. Und da fühle ich mich auch nicht unwohl. Das kann ich damit gar nicht sagen. Das ist nur so witzig, weil man irgendwann mal so, ne, weil man sieht, betrachtet sich auch manchmal so ein bisschen privat als Schauspieler. Das bleibt ja nicht, klar spielen wir Rollen, aber die bauen ja auf einer Basis auf, die man ja mitbringt. Ne? Und dann habe ich schon ab und zu mal gedacht, keine Ahnung. Also für mich ist das ganz klar. Ich werde irgendwann mal auch den Kommissar in Serie sowieso spielen. Und so war es auch übrigens immer für meine Agenten.
Aha.
Da ist mir aber nie was vermittelt worden. Also in der Richtung gab es nie irgendwas. Und denke mal so, naja gut, dann spiele ich halt noch den Lover. Noch geht's offenbar, gerade so. Ne? Irgendwann mal ist es vielleicht der Vater vom Lover. Aber Ja,
auch so gut, Moment. Wenn das eine Hauptrolle ja. oder was ich eine schöne Rolle ist. Also ich drücke dir da ganz doll die Daumen. Also es kommt auf jeden Fall wieder was. Man sieht dich und du bist auf jeden Fall uns erhalten. Das finde ich das Wichtigste. Egal auf Bühnen oder vor allen Dingen auch vor der Kamera.
Bestenfalls beidem.
Bei bestenfalls
also ich würde, ich, bei wem sonst? Also ich habe dir das ja gesagt. Wenn Bühne, dann bei dir.
Mhm. Wahnsinn. Das ist, geht ja runter wie Öl. Sag mal, Raphael, wer von deinen Eltern ist Österreicher, wollte ich gerade sagen, französisch?
Meine Mutter.
Ah, deine Mutter. Okay, mhm. das habe ich noch wissen wollen. Das ist sehr labend und ich habe wirklich so, das ist
labend, geht so. Was für ein schönes Wort.
Ja, ich finde das Wort auch.
Gerade in so einem Format. Ich sag nochmal labend, bitte.
Labend.
Labend.
Es hat auch was Erotisches irgendwie. Labend.
Ja.
Nein, es macht wirklich Spaß mit dir, Raphael. Ich würde dich gerne nochmal einladen. Vielleicht, weil ich finde, das ist so ein eigenes Thema, auch Reisen und wie du es angehst und auch noch Reisen auch mit einem kulturellen Anspruch, mit einem ja auch umwelttechnischen Anspruch. Du, ihr seid ja da auch sehr bewandert und
wir bezahlen auch unseren CO2-Ausgleich und am Ende des Jahres.
Das finde ich total spannend. Das, da würde ich ja gerne, es wäre eine eigene Folge. Und natürlich aber auch für dich nochmal, also für mich nochmal, für dich als Schauspielkollege, gibt es auch nochmal so viel zu reden. Ist ja auch mal die Frage, du bist schon so lange dabei, das würde ich vielleicht gerne nochmal, was ist denn so dein Motor? Was hält denn dich, also auch in diesen ganzen Jahren, ich meine, du hast ja, solange du das auch schon machst, es ist ja nicht immer nur alles Gold, was glänzt, das muss man ja auch ehrlich mal sagen. Es gab ja auch Momente, die vielleicht auch nicht so schön waren.
Absolut.
Wie gehst du da durch? Was ist denn dein Antrieb? Was ist denn so dein...
Tja, ich kenne jemanden, der gesagt hat, das Leben ist wie so eine Sinuskurve. Ich möchte ja keinen angucken. Und das ist in der Schauspielerei genau dasselbe. Mir wurde irgendwann mal gesagt so, hey, du musst dir doch gar keine Gedanken machen. Bei dir ist doch so, alle 3 Jahre kommt wieder das nächste große Ding und dann hast du danach wieder ein paar Anschlussprojekte und dann ebbt es wieder so ein bisschen ab und dann sind die 3 Jahre wieder um und so geht das immer weiter. Das, erstmal möchte ich sagen, danke, dass diese Branche mich doch immer wieder auch beschäftigt hat, weil ich mich an diverse Schauspieltreffen erinnern kann, wo die Kollegen gesagt haben, so, ja, ich habe irgendwie gedreht, aber ich habe nur 2 Drehtage gehabt und der nächste hat gesagt, ja, ich hatte 10, aber alle unbezahlt und ich stand immer daneben und dachte so, oh Mann, ich bin wirklich so dankbar, dass ich lange Zeit von diesem Beruf leben konnte, was gar nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, es gibt da Erhebungen, dass Schauspieler zu 95% der gelernten Schauspieler gar nicht von diesem Beruf leben können. Mhm. Das ist eigentlich schade. Daher vielen Dank, dass das bei mir anders war, aber ja, der Motor, ich komme immer wieder dahin zurück, dass ich, also ich bin wie so ein Maulwurf, ich entwickle alle Jahre neue Interessen und dann arbeite ich mich in diese Interessen ein und merke auch, ah, das ist super, ich habe da total Spaß dran, auch mal was nebenher zu machen. Das heißt, ich kann mich in den Zeiten, wo ich vielleicht auch mal weniger arbeite, beschäftigen und es gibt keinen Stillstand in dem Sinne. Und in diesen Zeiten spüre ich dann immer, wie sehr mir aber auch wieder die Arbeit als Schauspieler fehlt. Und so war es zum Beispiel jetzt auch im letzten Jahr. Ich habe gemerkt, irgendwann mal hat sich das schon dahingetrichtert. Was fehlt mir denn jetzt am meisten? Wo würde ich denn am liebsten arbeiten, wenn ich jetzt zurückkomme? Ich habe vielleicht ein paar Optionen. Würde ich jetzt gerne das machen oder würde ich wieder hier im Kampfsport mehr machen oder im Bau oder was auch immer? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, es ist die Schauspielerei. Also das und es gibt noch ein anderes Gleis, wo ich jetzt auch immer gucke, dass ich da noch meine Jobs behalte und was eben was ist, was ich gerade auch mit aufgebaut habe. Aber die Schauspielerei ist schon das, wofür auch mein Herz schlägt und wo ich am meisten Spaß dran habe, wo ich merke, da blüht man auf und das ist diese Teamarbeit, die dich ja auch oft antreibt, ne? Wenn man das richtige Team hat, wie großartig das dann ist. Also der Motor, ich weiß nicht, ob das der Motor ist oder ob es einfach nur eine Erkenntnis ist, dass es ich immer wieder dahin zurückkomme und es gab natürlich die Phase, wo ich gesagt habe, boah, ich habe jetzt gerade so die Nase voll und es könnte mehr sein und ich habe dann schon immer wieder auch gedacht, so, soll ich jetzt mal durch die Tür gehen und hinter mir zuziehen, dass ich mal sage, so jetzt ist Schluss, wie ich auch andere Kollegen kenne, die gesagt haben, so ja, ich bin jetzt aus meiner Agentur ausgestiegen, ich möchte es jetzt nicht mehr, ich mache jetzt was anderes. Also selbst wenn ich es tun würde, glaube ich einfach, da käme eine gewisse Reue auf, weil ich doch einfach gerne spiele und es auch immer wieder mitnehmen möchte und ich mich vielleicht dann lieber selber betrachte und sage, woran kann es denn liegen, was kann ich von meiner Seite aus machen, um wieder gut im Geschäft zu sein. Das mache ich jetzt zum Beispiel auch. Ne? Ich muss mich einfach auf die Hinterbeine stellen. Alles zufallen tut mir jetzt auch nicht. Es gibt Kollegen oder Kolleginnen, denen wird jeden Tag ein neues Drehbuch vorgelegt. Das ist bei mir nicht so. Aber ich bemühe mich eben und kommuniziere auch nach außen. Ich habe Lust, ich will und auch das wird meistens von der Branche wahrgenommen auf irgendeine Art und Weise und dann passiert auch was. Im besten Fall. Und wenn nicht, dann ist es halt auch nicht so schlimm. Ne? Mhm. Also ich würde nicht 10 Jahre nicht arbeiten und dann immer noch sagen, hey, ich bin aber Schauspieler. Dann wäre ich nach 10 Jahren wahrscheinlich irgendwas anderes und würde sagen, ich war mal Schauspieler und habe da auch eine tolle Zeit gehabt und habe dann aber irgendwann mal einen Cut gemacht. Ja, und solange es aber anders weiterläuft.
Stark. Ja. Raphael, das sind tolle Worte. Also ich finde es sehr, sehr, also auch, dass du dich so da zu dir stehst und das ist ja auch eine Größe, finde ich. Weil gerade, weil man was macht, was man liebt, egal ob es jetzt die Schauspielerin, ich finde beim Schauspiel ist es noch mehr, weil man von sich so viel reingibt. Also wenn ich jetzt an der Kasse sitze, egal bei wem, dann gebe ich jetzt bei weitem nicht wahrscheinlich so viel rein wie beim Schauspielberuf. Also,
würde ich aber auch. Das ist der Trick an diesem Interesse.
Richtig.
Wenn man schon an der Kasse sitzt, dann hab auch da Spaß. Begrüß deine.
Ganz weißt du, genau.
Ich würde wahrscheinlich da am Ende auch irgendeine Zeit lang Glück finden, würde aber dann nach 3 Monaten merken, jetzt würde ich gerne wieder spielen.
Ja, ganz genau. Ja, aber das ist toll zu hören. Deswegen glaube ich, wirst du uns noch ganz, ganz lange bis zur Rente erhalten bleiben. Eine Sache, obwohl wir schon weit drüber sind, aber das muss ich nochmal machen, weil du bist so ein friedvoller, freundlicher Mensch und machst einen Sport, der ja wahnsinnig stark ist, finde ich. Du musst mir da ein bisschen helfen, weil ich mich damit null auskenne. Ich finde es total faszinierend. Und als ich gelesen habe, dass du das machst und auch gesehen habe, ich habe mir ein paar Videos angeguckt, dachte ich so, wow, das machst du auch noch. Das ist, also ich finde, das ist jetzt ja nicht, man streichelt sich ja da nicht. Kannst du das Ganze mal kurz beschreiben und warum du das machst und was es dir gibt?
Ich würde jetzt gerne wissen, was die Leute denken, wenn du sagst, ihr streichelt euch da nicht. Was gibt es denn wo für Sport, wo man sich streichelt? Gibt es Streichelsport eigentlich?
Naja, also es gibt
extrem Streichelzoo-Besuching.
Es gibt ja so, weiß ich, Kanufahren ist jetzt, finde ich, relativ easy, ne? Oder Tennisspielen ist jetzt auch brutal, aber oder Minigolfen ist auch eine Art von Sport. Du bist ja da sehr körperlich und das machst du ja auch sehr professionell und schon sehr lange.
Also was ich irgendwann mal gemerkt habe, ist, die Energie muss raus.
Ja.
Ne? Also ich kann nicht Sport betreiben, wo ich merke, so weiß ich, diese Energie wird nicht richtig abgeladen. Und ich habe das früher, ich musste früher unterbrechen wegen der Dreharbeiten, hat man mir irgendwann gesagt, das mit dem Kickboxen, das funktioniert so nicht mehr. Das funktioniert nicht, weil du kannst nicht mit einem halbblauen Auge zum Dreh kommen. Das funktioniert nicht. Du könntest trainieren, aber du müsstest dann bestimmte Übungen nicht machen und so, das haben wir dann irgendwann mal. Also dieses kastrierte Vollkontakt geht halt nicht. Ne? Also du kannst dann Halbkontakt machen oder halt gar nicht Kontakt, keine Ahnung, Sandsack-Training oder so. Aber das war nicht so ganz meine Welt. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, das wieder intensiv zu betreiben, sehr intensiv, als ich dann aus den täglichen Dreharbeiten raus war. Und auch das war eine Zeit lang wirklich ein Motor, keine Ahnung wofür. Ich weiß auch nicht, warum ich das so, ich habe wirklich also über 10 Jahre jeden Tag eigentlich trainiert. Wow. Bin jeden Abend zum, aber gar nicht, weil ich jetzt ein Wow haben will, sondern es war einfach so, es wurde zu meinem Wohnzimmer. Und mein Trainer damals hat mir auch das Gefühl vermittelt, wenn ich jetzt einen Tag mal nicht da war, dann machst du heute aber 2-mal. Und das hat sich irgendwann verinnerlicht. Also das Gefühl von, ich muss jeden Tag. Und auch dieses Gefühl, sich schon auch zu messen ein Stück weit, das war zwar nie so ganz vorrangig, weil ich jetzt nicht so wettkampforientiert war, wie es vielleicht mein Trainer gewollt hätte. Ich habe irgendwie 3-4 Kämpfe zugesagt, die übrigens alle abgesagt wurden vorher. Also hast du immer eine harte Vorbereitungszeit. Ich das natürlich genauso ernst nehme, auch wie alles andere, was ich im Leben tue. Und dann wird dann kurz vorher abgesagt. Das hat mich schon arg frustriert, auch dass ich immer gesagt habe, so weißt du was, ich brauche das alles nicht. Bin da in dem, was ich da mache, habe ich mein Schwarzgurtniveau. Also das war in erster Linie war meine Disziplin Thaiboxen. Ich habe das aber gemacht in einem MMA-Studio. Das heißt, ich habe eine Punkterichterausbildung gemacht und dafür musste ich mich halt auch mit den Bodendisziplinen auseinandersetzen, musste die halt zu einem gewissen Level erlernen, also BJJ, Grappling und alles, was so am Boden stattfindet. Und dann gehört halt natürlich als Basis Boxen und Kickboxen dazu und das Thai-Boxen eben als meine Hauptdisziplin. Und das alles zusammen hat dann dazu geführt, irgendwann mal, dass ich halt im MMA relativ viel gemacht habe. Ich habe dann ein gutes Niveau bekommen, war Punkterichter, eben auch bei der UFC, bei den großen Promotions so. Das ist so das, wo die viele, die in dem Bereich was machen, sagen so, wow, krass, hast du dann eine UFC-Punkterichter gemacht? Ja, das war aber irgendwo auch ein normaler, natürlicher Weg dorthin. Und dann bin ich Verbandspräsident geworden im Verband hier in Deutschland. Das war allerdings was, wo ich gemerkt habe, so Politik, ich kann das machen, ist aber was, ich überlasse es lieber anderen Leuten. Mhm. Also das war schon okay für 2-3 Jahre. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade einen Krampf, siehst du? Ich war nämlich heute Morgen beim Training, wo wir gerade beim Thema sind. Tut weh. Ja. Oh, übel. Ich muss mal kurz aufstehen, ich bleibe aber am Mikro.
Warte. Das ist, oh Gott, wenn ihr jetzt wüsstet, was passiert. Er steht auf dem Kopf und dehnt sich dabei. Das ist unglaublich.
Aber siehst du, das kommt von zu viel Training. Ich bin nämlich jetzt gar nicht vor so langer Zeit wieder eingestiegen. Und ich habe ein Aneurysma gehabt. Und das hat mich dazu geführt, dass ich eine ganze Weile Pause gemacht habe mit dem Kampfsport. Und war halt lange die Überlegung, lasse ich das operieren oder nicht. Ein Aneurysma ist so ein Gefäß, was platzen kann im Kopf.
Ja, ja,
auch eine blöde Stelle.
Ja, ja, voll.
Und jetzt mittlerweile merke ich aber, meine Lebensqualität sinkt in einem Ausmaße, dass ich mir sage, ich muss das trotzdem machen. Ich muss das irgendwie rauslassen. Also ich werde jetzt nicht, ich lasse mir nicht den Schädel aufschneiden, weil das wäre leider die nötige Eingriff. Also man müsste da irgendwie böse Sachen machen und schlimme Sachen. Ich kann mich noch nicht setzen, der Kampf ist immer noch da. Es ist lange meine Leidenschaft gewesen und ich kann die nicht ganz loslassen. Jetzt bräuchte ich eigentlich schon fast eine Seniorenklasse. Mein Gott, was bist du für ein Baujahr? Darfst du es verraten? Oder?
92.
Ja, siehst du, sind
86.
Wir
86.
86?
Danke, dass du es mir glaubst. Das werde ich immer sehr, das habe ich immer gehört. Sehr gut, das finde ich sehr gut.
Ich hatte gehofft, dass du 76 sagst, dass wir selber Jahr sind, aber du bist natürlich viel, viel jünger. 78. Ja, du bist trotzdem noch jünger, siehst du? Also ich müsste jetzt schon in eine Seniorenklasse bald einsteigen. Das ist halt so. Kampfsport ist eigentlich nur bis zu einem bestimmten Alter geeignet, weil später reißen die Muskeln schneller, Knochen brechen schneller, gerade im Vollkontakt. Ne? Also ich habe die Erfahrung, aber trainieren jetzt mit 25-Jährigen ist natürlich von der Kondition her immer nochmal eine Herausforderung. Trotzdem kann ich es nicht lassen. Also es bleibt immer so mein Ding und es macht auch was mit einem mental. Ne? Also so von der Sache her ist es auch nicht. Kampf. Ich setze mich jetzt gleich nochmal, aber ich habe den Kampf leider immer noch.
Meine
das
Güte.
Übel. Also, jetzt gerade, weil du diese Frage gestellt hast, wahrscheinlich.
Spannend. Ja, ich wollte es unbedingt
noch, weil mal, Kick, was da
Teig, Kickboxen und was das alles ist. Das finde ich so krass, weil ich habe selber mal geboxt und aber jetzt nicht professionell, sondern hatte das mal, weil mir das so gut tat und ich merke, ich muss was tun. Oh weia, er setzt sich.
Ich probiere es mal.
Raphael, es ist wirklich, wir sind jetzt schon weit. Ich glaube, das ist die längste Folge von allen. Das
das
ist ganz toll. Ich sage Dankeschön.
Du spielst mir immer Bälle zu denen ich auch so viel sagen kann.
Ja, mega.
Du hast dich halt gut vorbereitet.
Ne? So spannend, wirklich. Also es hat wirklich Spaß gemacht und ich könnte jetzt bestimmt, wir können mindestens noch länger, aber ich habe ja mal gesagt, dass die Leute sozusagen diesen Podcast nehmen, entweder zur Arbeit oder vom Bett ins Badezimmer oder wie auch immer. Jetzt kann man quasi schon mal von
der Stau, der
Stau. Passt
dann immer noch,
der
ne? Kann man im Stau stehen für.
Oder einmal die U7 von Rathaus-Spandau bis nach Rudow. Das ist genau 45 Minuten.
Echt, das weißt du?
Ja, das weiß ich. Das ist wirklich cool. Raphael, also vielen, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ich sage danke.
Ich sage auch danke. Du, eigentlich hatte ich ja vor, dir viel, viel mehr Fragen zu stellen. Ich hatte eigentlich vor, dass deine Zuhörer auch noch ein bisschen mehr über dich erfahren können.
Ja, ich finde es ja toll, du bist ja der Gast. Also ich finde wirklich toll. Vielen Dank für deine Offenheit und ich finde es sehr inspirierend. Und vielleicht renne ich jetzt gleich mal ins Studio. Irgendwas muss ich machen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal deinen Krampf behandeln.
Der geht gerade weg. Also wenn du irgendwann mal campen gehst, ne, dann werden wir uns danach in unserem Podcast, in unserem Van und davon Podcast treffen, dann wirst du dort interviewt. Ach, dann kannst du da, dann werde ich vielleicht dir auch
alle ich war früher Bände viel zelten. Ja. Ich war früher und habe dann irgendwann mal aufgehört, weil ich wollte nicht mehr in diesen klammen Schlafsack steigen und wollte dann nur noch ins Hotelzimmer, weil ich das so geil finde, mir das Bett zu leisten, weil ich bin campen gewesen, weil es mir nicht leisten konnte, ins Hotel zu gehen.
Naja, siehst du? Genau, das ist die Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe.
Ja. Spannend, ja. Naja, aber es ist ja auch eine Einstellung für viele. Aber das ist so ein bisschen wie Kleingartenkolonien, die man dann betreibt. Also ich wollte auch mal einen Kleingarten haben. Aber es ist jetzt ein anderes Thema. Siehst du, wir hören nicht auf. Hört nicht auf. Das ist so
vielen, Wahnsinn. Vielen Dank für diese Bühne, Nikolai. Vielleicht komme ich noch auf die andere Bühne, von der du vorhin gesprochen hast.
Es wäre mir eine große Freude. Das
ist ja ganz weit vorne bei uns als Thema. Und,
Der Hammer. Also es wäre unvorstellbar schön. Nochmal dicker Dank an dich, dicker Dank an euch da draußen fürs Zuhören und denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.